uns mit hineinzunehmen in diese Gegenwart Gottes, ihn zu loben, ihn zu preisen. Es ist wunderschön, heute Morgen bei euch da zu sein, hier in Untermünchheim. Ich habe gemerkt, ich bin schon lange nicht mehr da gewesen. Ich habe auf dem erstmöglichen Parkplatz geparkt, weil ich dachte, es kommt keiner mehr. So, jetzt stehe ich da im Schotter, aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich habe gesehen, danach gibt es auch noch einen Gepflasterten, das wäre schöner gewesen. Aber ich freue mich, heute Morgen da zu sein. Ich freue mich, heute Morgen mit euch das zu feiern, dass Gott in Bewegung ist, dass da eine Dynamik da ist, die Gott in diese Welt hineingesetzt hat und von der wir teilhaben dürfen. Heute Morgen, der uns bewegt, immer wieder zu sich hin, aber der uns auch bewegt hinein in eine Welt, die diesen Gott braucht. Und wir haben uns gefragt, heute Morgen, was ist, was Paulus bewegt hat? Und meine Antwort ist heute Morgen Gnade. Gnade hat ihn bewegt. Diese Liebe des Christus, hat er gesagt, die treibt mich an. Das ist meine Motivation. Und ich will mich heute Morgen einfach erstmal bedanken bei euch, dass ihr diese Liebe, diese Gnade selber habt und dass ihr auch mit dabei seid, andere mitzusenden, mit hineinzunehmen, dieses große Werk des Reiches Gottes. Es gibt so viele Herausforderungen als Gemeinde, es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu investieren. Und dann auch noch Weltmission zu wählen, ist nicht unbedingt immer der kürzeste Weg. Und deshalb vielen Dank, dass ihr mit dabei seid, auch mit uns als Liebenzeller Mission. Wir mit euch partnern dürfen und Weltmission auch nochmal als das ins Schaufenster zu stellen, was uns wichtig ist, als Auftrag gegeben, auch von Jesus. Und das ist, was uns drängt. Das ist nicht ein schlechtes Gewissen, es ist nicht irgendwie eine Angst, sondern es ist die Liebe des Christus, die uns drängt. Diese Gnade als Booster für Weltmission. Ich habe das mal da drauf, ich hoffe, das funktioniert. Jawohl, gleich zweimal falsch draufgedrückt. Wunderbar. Wer von euch ist verheiratet? Hebt mal die Hand. Jawohl, die anderen, das wird schon noch. Und oder wenn es nichts wird, ist auch gut. Das ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Ich bin jetzt schon seit knapp 30 Jahren verheiratet, deshalb sage ich das einfach mal. Und in meiner Erfahrung gibt es zwei Dinge, die Beziehung immer wieder in Stocken geraten lassen, will ich es mal sagen. Und das eine ist eine falsche Sicherheit. So in einer Beziehung, man ist verheiratet. Und falsche Sicherheit ist zerstörerisch. Man hat sich so aneinander gewöhnt, man nimmt den anderen für selbstverständlich, was er tut, was er macht. Und es läuft so irgendwie und man fühlt sich in der Beziehung sicher und geht die Herausforderung gar nicht mehr ein, irgendwas Schönes für den anderen zu machen. Die Frauen nicken, die Männer wissen gar nicht, von was ich rede. Aber falsche Sicherheit, das ist so das eine. Aber gleichzeitig, und das ist der andere Pol, eine falsche Unsicherheit in der Beziehung macht es auch kaputt. Also wenn ich jedes Mal neu überlegen muss, wenn ich den anderen treffe, oh, und deshalb die Blume, sie liebt mich nicht, sie liebt mich nicht, wie steht sie heute zu mir? Und ich muss auf 10 Spitzen um sie herumlaufen, irgendwie auf Eiern, und ich denke, oh, wie steht sie denn zu mir, weil ich so unsicher bin. Ihr kennt das vielleicht, gestern Abend bist du vorm Fernseher hängen geblieben beim Fußball, irgendwie anstatt ins Bett zu kommen und den Sonntag schön zu planen, was man da gemeinsam als Familie macht und so, und du bist mal wieder vorm Fernseher hängen geblieben wegen irgendeiner blöden Weltmeisterschaft irgendwo in der Welt. Und jetzt kommst du ein bisschen müde und hast eigentlich gar keinen Bock da, aber da hockt jetzt deine Frau am Frühstückstisch und du musst da jetzt dazu sitzen. Und du guckst, traust dich nicht, sie anzugucken, weil du nicht weißt, wie steht sie zu dir. Also, zwei Pole, falsche Sicherheit und falsche Unsicherheit. Und beides wirkt irgendwie zerstörerisch. Und es wirkt nicht nur zerstörerisch in menschlichen Beziehungen, sondern es wirkt auch zerstörerisch in der Beziehung zu Gott. Die gleiche Dynamik. Paulus hat die aufgenommen im Philipperbrief und sagt im Philipperbrief Kapitel 3, da geht er dieses Problem an der falschen Sicherheit. In Philipper 3, die Verse 10 bis 21 geht es um falsche Sicherheit. Und in den Versen 1 bis 9 geht es um diese falsche Unsicherheit. Und ich möchte heute Morgen bei dieser falschen Unsicherheit mal einsteigen. Und ich lese aus Philipper Kapitel 3, die Verse 1 bis 9. Wenn du die Bibel dabei hast, darfst du gerne aufschlagen. Philipper Kapitel 3, 1 bis 9. Da heißt es: Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht mich umso gewisser, macht euch umso gewisser. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch, obwohl ich mich auf des Fleisches rühmen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr. Denn ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde und nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schande erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Um dessen willen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott ist, durch den Glauben zugerechnet. Paulus, der spricht hier über diese falsche Unsicherheit. Und diese falsche Unsicherheit, die raubt den Philippern die Freude. Deshalb sagt er, freut euch, ich will euch nochmal mit hineinnehmen. Warum? Der will ihnen diese Freude zurückgeben, diese Beziehungsfreude, die Dynamik der Freude an Gott, mit ihm zu leben und aus ihm zu leben. Und er spricht hier, dass diese Philipper Acht haben sollen vor den Hunden. Also ganz komischer Ausdruck, die Hunde. Also die Hunde, Paulus sagt die Hunde, und die Hunde, das ist ein vulgärer Ausdruck gewesen der Juden damals über die Heiden. So wie man bei uns irgendwann mal gesagt hat, das sind die Batschaken. So ein vulgärer Ausdruck für eine bestimmte Gruppe von Menschen, die man damit heruntergesetzt hat. Und die Hunde, das war so ein Ausdruck von den Juden gegenüber den Heiden. Und das haben die Juden benutzt, um die zu bekennzeichnen, abwerten, die nicht zum Volk Gottes gehören. Und Paulus sagt, ihr müsst Acht haben vor den Arbeitern der Zerschneidung, die kommen und verunsichern die Christen. Und sagt, habt Acht vor diesen Hunden. Und Paulus nennt diese Feinde des Evangeliums, die kommen und sagen, hey, Jesus ist gut, aber ihr müsst euch noch beschneiden lassen, damit ihr wirklich zum Volk Gottes gehört, damit ihr wirklich Teilhaber seid. Und das ist nicht irgendwie eine nebensächliche Frage für den Paulus. Nein, es geht ja um die Frage, wer ist Kind Gottes? Wer gehört zum Volk Gottes? Wer hat das ewige Leben? Wer ist jetzt schon Teil vom Reich Gottes? Und Paulus sagt, wir lassen uns von denen nicht einreden, dass wir nicht dazugehören, sondern das ist umgekehrt. Durch das, was sie tun, sind sie die Hunde. Sie sind die bösen Arbeiter. Sie sind Feinde des Kreuzes geworden. Paulus sagt, nächstes Bild, Paulus sagt, Jesus plus Beschneidung ist nichts. Er sagt, im Allgemeinen, Jesus plus etwas ist nichts. Und Jesus plus nichts ist alles. Wenn wir zu diesem Jesus was dazu tun, dann verlieren wir den ganzen Jesus. Und jetzt will Paulus diese Gemeinde in Philippi wieder festmachen in ihrer Beziehung, damit sie sich nicht die Fingernägel kauen, gehören wir dazu oder nicht dazu. Und er zeigt ihnen nochmal das Evangelium auf, die Gnade auf. Und er sagt, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Das ist eine gute Nachricht für alle Prediger. Ich sage immer dasselbe, ein bisschen andere Worte. Und Paulus sagt, hey, euch immer wieder dasselbe zu sagen, ist mir nicht verdrießlich. Das kennen alle Eltern, alle Lehrer, alle, die einen pädagogischen Auftrag haben, wissen, die Wiederholung ist die Mutter allen Wissens. So, man muss immer Dinge nochmal sagen. Und Luther hat gesagt, auch wir als Gemeinde müssen uns das Evangelium immer wieder einhämmern, weil wir vergesslich sind. Und Paulus hämmert ihnen nochmal die Gnade in Jesus Christus ein, um zu erkennen, was wirklich ihre Beziehung zu Gott ausmacht. Und er sagt, es gibt, nächste Folie bitte, es gibt zwei Wege, das zu denken. Und er spricht über eine falsche Sicherheit, nämlich über die eigene Gerechtigkeit. Er sagt, hey, ich könnte doch auf Fleisch vertrauen. Und damit meint er nicht Schweine oder Rindfleisch, sondern er meint die Werke seines eigenen Lebens in eigener Kraft. Und er sagt, hey, ich habe doch ganz viel geleistet. Ich bin doch jemand, ich habe doch meine eigene Gerechtigkeit. Ich habe meine eigene Ehre, mein eigenes Ding. Und er nennt hier 5 Punkte aus seiner Biografie, um aufzuzeigen, was er tut und was er ist. Und er sagt, könnte meine Sicherheit sein. Und früher war es das. Ich nenne mal 5. Er sagt Rituale. Ich war beschnitten am 8. Tag. Also nicht irgend so ein dahergelaufener Proselyt mit 30 da, irgendwie Jude geworden und dann beschnitten. Nein, ich war so ein Richtiger. Am 8. Tag, meine Mutter, jüdisch, am 8. Tag beschnitten. Hey, ich gehörte dazu. Durch das Ritual. Heute könnte man vielleicht sagen, durch die Taufe oder die Konfirmation oder erste und zweite Kommunion oder wie auch immer. Gar keine schlechten Sachen. Aber wenn du darauf vertraust, dass du errettet bist, dann bist du arm dran, sagt Paulus. Und dann sagt er die Rasse. Ich bin Israel. Ich bin vom Stamm Benjamin. Hey, das ist doch was, oder? Ich gehöre zu Israel, zum Stamm Benjamin. Zum auserwählten Volk. Und Paulus sagt, nicht schlecht, aber Gott hat keine Enkel. Okay? Ich kann nicht sagen, oh, mein Opa war schon Jugendbundleiter, mein Vater war schon Jugendbundleiter, jetzt bin ich auch Jugendbundleiter und bin da dabei. Man wird nicht als Christ geboren. Man wird als Christ immer nur wiedergeboren. Also Religion kann man wohl durch Osmose bekommen. Man hockt lange genug neben jemand, der religiös ist, und das strahlt so aus. Aber Wiedergeburt bekommt man nur durch persönliche Entscheidung. Und dann sagt Paulus, oh, meine Religiosität. Ich bin Hebräer gewesen. Hebräer von Hebräern. Ich habe meine Religion gute menschliche Werke getan, um Gott näher zu kommen. Meine Rituale, meine Opfer, meine Hingabe. Mein Bestreben, Gott wohl zu gefallen, meine Hingabe, vielleicht soziale Gerechtigkeit, One World, ich habe nur noch Bio-Tee getrunken oder Worship. Ich habe gebetsmühlenartig geworshipped und mich immer wieder in die Gegenwart Gottes vorge, was auch immer. Und Paulus sagt, Religion, ja, lässt wohl Hände falten, aber immer wieder auch Herzen finster. Religion lässt Hände falten, aber Herzen finster. Wenn Jona da auf dem Meer ist und dann fangen alle an zu beten, weil sie in Not sind. Ein jeder zu seinem Gott. Religion lässt Hände falten, aber Herzen finster. Alleine nur irgendwo religiös zu sein, macht einen nicht gleich zum Christen. Und dann sagt Paulus, Rechtschaffenheit. Hey, ich war Pharisäer. Und zwar nicht irgendeiner, ich war Top-Pharisäer. Ich habe die Feinde des wahren Glaubens verfolgt. Ich war hochstehend. Ich habe die 10 Gebote, die 613 Einzelgebote, ich habe sie alle eingehalten. Was auch immer das bedeutet, an irgendwie vielleicht ein bisschen daneben. Aber er hatte das wirklich geglaubt, seine Rechtschaffenheit. Und dann bringt er zum Schluss noch seine Reputation. Ich war angesehen. Ich war religiös relativ perfekt und habe das auch nach außen gut zeigen können. Ich war so ein bisschen wie der Typ in Lukas 18. Ich habe gefastet, ich habe gebetet, ich habe gegeben, ich habe das Wort gelesen, bin zur Kirche gegangen, habe Verantwortung übernommen und alle sollten das auch wissen. Also da stand schon immer wieder mein Name ganz groß dran und die Leute haben mich so gesehen. Und danke, dass ich nicht so bin wie die anderen. Das habe ich nur leise gesagt. Aber Paulus sagt, hey, ich hatte eine große Reputation auch innerhalb des religiösen Systems. Und dann sagt er in Vers 7 und Vers 8, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Also nächstes Bild, er geht hier in die Buchhaltersprache. Und die Buchhaltersprache sagt, hey, das, was mir Gewinn war, das ist mir Verlust geworden. Was er eigentlich sagt ist, hey, das waren manche Sachen von denen waren richtig gut und richtig genial, aber die haben nicht gereicht. Wenn ich das aufwerte gegenüber das, was Jesus Christus ist und was er von mir will, dann habe ich schnell gemerkt, es ist gut, aber nicht gut genug. Es reicht nicht. Was ich dachte, ist Gewinn. Meine schwarzen Zahlen sind am Ende weit rot geworden. Weit rot geworden. dass diese Dinge sind nicht schlecht, aber sie sind nicht gut genug. Und es hat mich so ein bisschen erinnert an meine Jugend. Ich war in meiner Jugend recht sportlich unterwegs, sieht man heute nicht mehr. Aber damals, da habe ich Fußball gespielt und bin dreimal die Woche so joggen gegangen bei uns im Schwarzwald, im Wald. Und da, das war richtig immer schön. Und ich habe da angefangen damit, so wo ich 16 war. Und bin dann laufen gegangen, dann bin ich dreimal die Woche so 10, 15 Kilometer gerannt. Und so, wenn man das regelmäßig macht, merkt man, das wird relativ schnell besser. Also man merkt dann Fortschritt. Und bei uns da im Schwarzwald, da kann man dann so Waldwege rennen und ich habe gemerkt, oh, ich werde von Tag zu Tag besser, von Woche zu Woche besser. Dann habe ich auch schon mal die ersten überholt, die da auch mit mir unterwegs waren. Meistens so Ü40 Frauen, die da irgendwie versucht haben, ihren Lebenssinn zu finden. Und ich habe gemerkt, ich bin an denen vorbeigerannt und dachte, oh, ich werde immer besser und immer schneller. Ich melde mich mal zu so einem Lauf an. Da habe ich mich zu so einem 10K angemeldet, damals in Bad Liebenzell, da hatte ich noch nichts mit der Liebenzeller Mission zu tun, da war halt dort. Und dann komme ich dahin zu diesem 10K und ziehe mich um und dann treffe ich unter diesen ganzen Teilnehmern einer meiner Freunde. Und ich wusste, der war im deutschen Junioren-Leichtathletik-Kader. Und ich dachte, oh, das wird ein gutes Rennen, das wird so richtig super, ich mal sehen, ob ich den schlagen kann. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich hatte gar keine Ahnung. Das ging los und das waren 2,5 Kilometer Runden und das musste man 4-mal laufen. Und wir sind zusammen losgerannt und mein Kumpel da, der war schon relativ schnell weit weg. So, ich bin dann gelaufen und ich bin in der 2. Runde gewesen. Da kam der von hinten und hat mich überholt. Ich habe gedacht, wo kommt jetzt der her? Was macht der jetzt? Ich bin irgendwann mal ins Ziel gekommen, da reingestolpert nach 10 Kilometern. Ich sehe den aus der Umkleidekabine rauslaufen, schon geduscht, alles fertig, mit der Medaille um den Hals. Da habe ich eines gelernt. Hey Ede, du bist richtig gut in deinem Dorf. Aber im Vergleich zu den Typen bist du nicht gut genug. Und das ist, was Paulus hier sagt. Er sagt, hey, ich könnte mich auf so viele Sachen verlassen, was ich selber kann, was ich selber einbringe, auf die Dinge, die er gerade aufgezählt hat und sagt dann, hey, das ist nicht schlecht, aber im Vergleich zu dem, was Gott will, ist es nicht gut genug. Und deshalb sagt Paulus, hey, habe ich das alles für Dreck gehalten? Für das Wort ist Hundekot, Essensreste für den Kompost. In Bezug auf meine Sicherheit in der Beziehung zu Gott, das sind diese Dinge nichts wert. Und Paulus, der musste lernen, nicht nur umzukehren von seinen schlechten Taten, nein, er musste auch umkehren von seinen guten Taten, wenn es darum ging, sich auf die zu verlassen, mit Gott eine Beziehung zu haben. Also manche Menschen müssen sich nicht nur von ihren schlechten Taten bekehren, sondern auch von ihren guten Taten. Wenn sie denken, das ist, was ihnen Sicherheit bringt, vor Gott. Jesus sagt, selig sind die Armen. Und Paulus sagt, ich suche meine Sicherheit nicht mehr in diesen Dingen. Nächstes Bild. Sondern ich suche meine Sicherheit in echter, in der richtigen Gerechtigkeit. Und er nennt die in Vers 9. Er sagt, ich suche nicht mehr meine eigene Gerechtigkeit durch diese Dinge, sondern ich suche die Gerechtigkeit, die aus Gott ist. Eine fremde Gerechtigkeit, die Gott für mich geschaffen hat, die all das erfüllt, was ich nicht schaffe. Und Paulus sagt, man muss sich da entscheiden. Entweder meine eigene Gerechtigkeit, mit der ich vor Gott bestehen will, oder die Gerechtigkeit, die Gott für mich geschaffen hat in Jesus Christus, die ich im Glauben annehme, mit der ich eine Beziehung zu Gott habe. Man muss sich entscheiden. Und diese Gerechtigkeit Gottes, die hat Gott in Jesus Christus geschaffen. Das ist nicht meine aktive Gerechtigkeit, die ich lebe, die Gott auch an manchen Punkten von uns fordert. Es ist eine passive Gerechtigkeit, die Gott für uns bereitgestellt hat in Jesus Christus. Vielleicht der wichtigste Satz, den Paulus darüber geschrieben hat im 2. Korinther 5. Er sagt, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Martin Luther nennt es den süßen Austausch, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, damit meine Sünde getilgt ist und ich all die Gerechtigkeit habe, die Jesus Christus hatte, und die kommt auf mich. Also nicht nur meine Sünde liegt auf ihm, sondern seine Gerechtigkeit kommt zu mir. Nicht nur ich gebe alles ab, was ich falsch gemacht habe und bin jetzt auf Null. Nein, ich bekomme noch alle Gerechtigkeit, die Jesus schon erfüllt hat, und die kommt auf mich. Das heißt, deshalb bin ich 100% gerecht, 100% angenommen, habe 100% Zugang zu diesem lebendigen Gott, nicht durch meine eigene Arbeit, nicht durch meine eigene Gerechtigkeit, nicht durch mein eigenes Frommsein, sondern durch seine Gerechtigkeit in ihm. Er nahm für mich den Platz ein, den ich eigentlich verdient hätte, damit ich den bekomme, den ich nie hätte verdienen können. Nah am Herzen Gottes dran zu sein. Jesus gibt sein Leben, damit wir Leben haben können. Und das ist das Schöne, das ist die Gerechtigkeit aus Gott, die zu uns kommt in Jesus Christus. Er vollbringt für uns, was wir nicht leisten können, und gibt uns den Platz, den wir nicht verdient haben. Und dann sagt Paulus, und das kommt zu uns aus Glaube. Nächstes Bild. Und daraus kommen drei wichtige Schlussfolgerungen. Die erste ist, hey, die dringende Notwendigkeit zur Umkehr. Wenn kein Ritual, wenn keine Religion, keine Rassenzugehörigkeit, keine Rechtschaffenheit oder religiöse Reputation eine Verbindung mit Gott sichert, das ewige Leben zu haben, wenn nicht mal ein Paulus, der Jude war, gerettet ist, obwohl doch sie ganz nahe an Gott dran waren, an seinem Wort, an seinen Verheißungen, an seinen Bündnissen, an der Kindschaft, wenn die selbst ohne Jesus verloren gehen, wie viel mehr alle anderen Menschen in anderen religiösen Strömungen, wie viel mehr die Moslems, wie viel mehr der Hindu, wie viel mehr der Buddhist in Naturreligion, der Esoteriker, der Zeugen Jehovas, die Mormonen oder im Fall von Spanien vielleicht strenggläubige Katholiken, mit denen wir vielleicht manches auf ethischer Ebene teilen, aber in Bezug auf das Evangelium meilenweit auseinander sind. Die haben vielleicht den richtigen religiösen Eifer, sagt Paulus, aber sie haben die falsche Erkenntnis. Und dann sagt Paulus im Römerbrief, alle kennen Gott, alle rebellieren gegen Gott und alle sind getrennt von Gott. Und sie haben es notwendig, umzukehren. Nächstes Bild. Diese Notwendigkeit der Umkehr. Und Paulus sagt, nachdem Gott nun die Zeiten der Unwissenheit der Heiden übersehen hat, nun aber gebietet er allen Menschen an allen Enden der Erde Buße zu tun, umzukehren, weil sich alles an Jesus festmacht. Der ihn hat, der hat das Leben, und der ihn nicht hat, der hat das Leben nicht. Wer sich an seiner Gnade festmacht, wird gerettet. Wer auf sein eigenes Fleisch vertraut, egal in welcher Religion, der ist verloren. Deshalb müssen Menschen umkehren zu dieser Gnade. Nächstes Bild. Nochmal ein Bild weiter. Wir sind beim zweiten Punkt. Wir haben diese hoffnungsvolle Möglichkeit der Umkehr. Und das ist das Schöne. Paulus sagt, man muss nichts vorleisten, um umkehren zu können. Egal wie weit jemand weg war, egal wie lange jemand von Jesus weg war, du musst nicht vorher erstmal eine Latte religiöser Dinge tun, Dinge erreichen, in Ordnung bringen, um dann, wenn du würdig bist, umzukehren, von Gott angenommen zu werden. Nein, egal wo du gerade stehst, egal wie lange du Gott liegen gelassen hast, links liegen gelassen hast, egal wie sehr du dich gegen ihn aufgelehnt hast, wenn du heute umkehrst und im Glauben ihn annimmst, dann hast du die Möglichkeit, mit ihm verbunden zu werden. Nächstes. Matthäus, der mitten in der Korruption drin hang, der an seinem Platz da sitzt und Jesus ruft ihn auf, ein korrupter Typ, der sich reich macht durch das Ausnutzen der Schwachen. Jesus ruft ihn auf und an einem Tag wird er ein Jünger Jesu. Maria Magdalena, die im Okkultismus verstrickt war, 7 Dämonen hatte, fängt an, kehrt um. In einem Augenblick wird sie befreit und wird zur Nachfolgerin Jesu Christi. Die Frau am Jakobsbrunnen, die ihr Liebesglück in ganz anderen Dingen gesucht hat, wie im lebendigen Gott, die 5-mal geschieden war und jetzt mit ihrem Lover zusammenlebt. Jesus kommt und bietet ihr dieses Leben an. Sie kehrt um und in einem Augenblick wird sie Nachfolgerin Jesu Christi. Oder ich, Ede Lutz, ein Hedonist, der das Leben genossen hat, überall sein Glück gesucht hat, nur nicht bei Gott. Und in einem Augenblick Gott mir die Umkehr anbietet und mich 20 Jahren zum Glauben kommen durfte. Und so viele andere Dinge. Diese Möglichkeit der Umkehr, wo ich nicht erst etwas werden muss, um dann vor Gott zu sein, sondern wo ich vor Gott angenommen bin durch Umkehr und Glaube in Jesus Christus, ganz gerecht bin und dann Stück für Stück verändert werde durch seine Gnade. Letzter Punkt. Drittens, weiter. Und das schafft natürlich auch diese aussichtsreiche Dringlichkeit zur Sendung. Paulus sagt, hey, wenn alle getrennt sind von Gott, wenn alle rebellieren gegen Gott, wenn alle keinen Zugang zu Gott haben, außer durch den Glauben an Jesus Christus und seine Gnade, dann müssen doch die Menschen von dieser Gnade hören. Denn jeder, der diesen Namen Jesus Christus anruft, der wird gerettet. Aber wie sollen sie anrufen, wenn ihnen keiner predigt? Wie soll jemand predigen, wenn niemand sendet? Und deshalb senden wir. Weil wir diese Dringlichkeit spüren zur Sendung, weil allein die Gnade rettet und kein anderes religiöses System. Weiter. Und das machen wir lokal, natürlich, hier. Wir scheinen als Lichter in Untermünchheim und in der Umgebung. Und weiter, wir machen das auch global. Wir nehmen diesen Auftrag an, den Jesus uns gegeben hat, zu sagen, wir senden in alle Welt. Weil Jesus der Herr ist. Und wir machen zu Jüngern alle Völker. Nächstes Bild. Und wir als Gemeinde, wir wollen das Intus haben, um der Gnade Jesu Christi willen. Dass wir global denken, zu sagen, wir wollen weltweit denken, wir werden lokal handeln. Und das ist mir wichtig. Nicht jeder in der Gemeinde ist berufen, ein Missionar in der weiten Welt zu sein. Aber jeder in der Gemeinde ist verantwortlich berufen, dass Weltmission stattfindet. Berufen, mitzukämpfen für die weltweite Ausbreitung des Evangeliums. John Piper, einer meiner Lieblingstheologen, hat mal diesen Satz gesagt und mit dem ende ich. Er hat gesagt, wir als Gemeinde Jesu Christi, wegen der Gnade von Jesus Christus sind wir berufen zu gehen, ich entweder zu gehen, oder wir sind berufen zu senden, damit andere gehen können. Oder wir leben im Ungehorsam. Und wir wollen um der Gnade Christi willen uns bewegen lassen, entweder selber zu gehen, oder wir wollen uns bewegen lassen, mitzukämpfen für Weltmission und zu senden, damit wir in dieser Bewegung der Dynamik des Heiligen Geistes gehorsam mit dabei sind und da dabei sind, wo Gott was bewegt. Zu Gottes Ehre und zu unserer Freude. Amen.